Wenn wir über die Unabhängigkeit Paraguays sprechen, sprechen wir meist nur über die Geschehnisse, die in der Nacht vom 14. bis zum 15. Mai 1811 in Asunción geschahen. Sehr oft beim Erklären der Vorgeschehnisse und über den Besuch des portugiesischen Gesandten aus Brasilien in Asunción, dem Teniente José de Abreu, der dem spanischen Gouverneur von Paraguay, Bernardo de Velasco, Hilfe in Form von Truppen anbot, folgen Fragen wie zum Beispiel: Was für eine Rolle spielte Portugal in all den Geschehnissen? Waren Portugal und Spanien nicht Erzfeinde? Heute wollen wir genau darüber ein wenig mehr hören. Die Beziehungen zwischen der spanischen und portugiesischen Krone vor und während dem Unabhängigkeitsprozess Paraguays. Dazu müssen wir uns einmal die Geschehnisse zur selben Zeit auf der Weltbühne und spezifisch in Europa anschauen. Denn zu der Zeit wurden ja praktisch alle Territorien Amerikas von Europa aus regiert. Die Historikerin Beatriz González de Bosio fasst den europäischen geopolitischen Kontext im Werk Crónica Histórica Ilustrada del Paraguay wie folgt zusammen: Die Metropole Spanien wurde seit 1788 von Karl IV. Regiert, einem kleinmütigen Monarchen mit wenig Autorität. Die mit Frankreich und Spanien verbündeten Flotten wurden 1805 in der berühmten Schlacht von Trafalgar vom englischen Geschwader unter der Führung vom Admiral Nelson besiegt. Dies bedeutete die Vorherrschaft der englischen Marine. Der Siegeszug Napoleons trug zu Bonapartes Vorherrschaft über Europa bei. Dieser ordnete eine Blockade der britischen Industrie an, bekannt als Kontinentalblockade, die darin bestand, jeglichen Handelsverkehr mit den Engländern über französische Häfen und Vasallenstaaten zu verbieten. Die Produktion englischer Manufakturen erforderte eine umfassende Exportpolitik, andernfalls wäre die britische Industrie bedroht. Napoleon sah sich gezwungen, seine Eroberungszüge ständig auszuweiten, um die Kontrolle über alle Häfen zu gewährleisten. Er marschierte erstmals 1807 in Portugal ein, einem Land, das sich nicht an die Kontinentalblockade hielt und offen mit den Engländern Handel trieb. Es sei darauf hingewiesen, dass es seit 1703 einen berühmten Vertrag über ein ewiges Bündnis zwischen Portugal und England gab, der von Juan Braganzas Sohn Pedro II., König von Portugal, unterzeichnet und vom englischen Botschafter John Methuen ausgehandelt wurde. Der paraguayische Historiker Dr. Pessoa weist darauf hin, dass alle Könige Portugals das Bündnis mit England pflegten, das bereits seit dem 17. Jahrhundert zu den führenden Mächten Europas zählte. Die Ankunft der Truppen Napoleons auf der iberischen Halbinsel löste einen Aufstand in der spanischen Stadt Aranjuez aus. Daraufhin wurde der spanische Minister Manuel Godoy, Berater Karls IV., König von Spanien, entlassen und der Monarch musste im März 1808 zugunsten seines Sohnes Ferdinand VII. Abdanken. Nach Napoleons geschickten Manövern in Bayonne zwang er Ferdinand VII. Den Thron an seinem Vater Karl IV. Zurückzugeben und dieser zwang ihn, zu seinen Gunsten abzudanken. Auf diese Weise übergab Napoleon die spanische Macht an seinen Bruder Joseph Bonaparte. Logischerweise akzeptierte das spanische Volk eine solche Demütigung nicht. Am 2. und 3. Mai 1808 brach in Madrid ein Aufstand aus, der sich in einen Bürgerkrieg verwandelte und Horrorszenen hinterließ, die Francisco de Goya meisterhaft auf seinen Leinwänden verewigte. Der Krieg breitete sich auf die gesamte Provinz aus, bis die Franzosen in Bailén, einer kleinen spanischen Stadt, besiegt wurden. In Spanien wurden Provinzialräte geschaffen, die die Souveränität sammelten und später in einem zentralen obersten Rat vertreten wurden. Diese Zentralregierung zog von Cadiz nach Sevilla, bis sie sich schließlich auf der Insel León niederließ. Der Vorstand erklärte einmal, dass die amerikanischen Herrschaftsgebiete keine Kolonie seien und dass sie das Recht hätten, in diesem Vorstand vertreten zu sein. In Amerika kam es zu kontroversen Meinungen hinsichtlich der Befolgung der Vorschriften dieses Zentralrats. Diejenigen, die sich für die Loyalität gegenüber den Behörden der Halbinsel einsetzten, und diejenigen, die lokale Regierungen anstrebten. Es kam zu Gegensätzen zwischen dem absolutistischen und dem liberalen Sektor. Von den Überseegebieten wurde erwartet, dass sie dem Zentralrat gehorchten, der nach seiner Auflösung durch den Regentschaftsrat ersetzt wurde. In den amerikanischen Gebieten entstand jedoch der Wunsch, Juntas wie in Spanien zu bilden. Soweit einmal die Zusammenfassung von De Bossio. Nun fragt sich der eine oder andere, wem wollten die spanischen Kolonien in Amerika also letztendlich die Treue schwören? Die Revolution vom 25. Mai 1810 in Buenos Aires bedeutete das Ende der spanischen Macht. Vizekönig Cisneros wurde durch einen Vorstand ersetzt, der sich aus Cornelio Saavedra als Präsident, Mariano Moreno, Juan José Paso, Juan José Castelli, Miguel Azcuénaga, Domingo Mateo, Manuel Alberti, Manuel Belgrano und Juan Larrea zusammensetzte. Dieser Vorstand forderte die Provinzen auf, einen Stellvertreter für die nächste Sitzung eines Generalkongresses zu ernennen. Die ersten von diesem Gremium stammenden Dokumente bezeugen die Loyalität gegenüber Ferdinand VII., König von Spanien. Cornelio Saavedra selbst sagte in seinen Memoiren, dass es aus politischen Gründen notwendig war, ihn, den Vorstand, mit dem Mantel von Ferdinand VII. Zu bedecken. Zitat Ende. Diesem Beispiel aus Buenos Aires folgte Paraguay in einer Bürgerversammlung, dem damals bekannten Cabildo Abierto, indem sie dort Formulierungen am 24. Juli 1810 niederschrieben, die der Historiker Julio César Chávez wie folgt zu Blatt brachte. Die Sitzung begann mit dem gemeinsamen Ruf, es lebe der Regentschaftsrat. Weiter einigte sich die Versammlung darauf, mit der Anerkennung und Vereidigung des Regentschaftsrates fortzufahren. Eine harmonische und brüderliche Freundschaft mit dem Vorstand von Buenos Aires aufrechtzuerhalten und einen Kriegsrat zu bilden, um die Verteidigung der Provinz zu untersuchen. Hier erkennen wir, dass die Landsmänner sich immer noch im Notfall treu zum spanischen König bekannten, statt zum französischen Herrscher, so wie ihre amerikanischen Brüder in Buenos Aires. Aber nur damit Buenos Aires sie nicht falsch verstand, ließen sie auch noch folgende Proklamation an dem Tag niederschreiben, die Fulgencio R. Moreno so schildert. »Lasst uns zeigen, was wir sind und was wir sein sollten«, sagte der Cabildo Abierto, die Bürgerversammlung von 1810. »Nie unterworfen gegenüber jedem, der nicht unser rechtmäßiger Souverän oder sein Vertreter ist, ohne unser Territorium zu verlassen«, um irgendjemanden zu belästigen oder zuzulassen, dass irgendjemand unsere Ruhe stört. Dies war Paraguays Programm angesichts der ersten Erschütterungen in Buenos Aires. Programm, das in Cerro Porteño und Tacuarú genau befolgt wurde und wodurch den Brüdern aus Argentinien keinen Zentimeter paraguayischer Erde abgegeben wurde. Soweit die Schilderungen Morenos. Damit war die Position Paraguays in Bezug auf die Souveränität glasklar. Freiheit und Selbstverwaltung war der einzige Weg, auf dem man sich von nun an begeben wollte. Jetzt kommt der Kern unserer Untersuchung. Als Napoleon auf der Iberischen Halbinsel einmarschierte, also in Spanien und Portugal, zog der portugiesische Hof nach Rio de Janeiro in Brasilien. Die portugiesische Prinzessin Carlota Joaquina war die Schwester von Ferdinand VII., König von Spanien, und sie war die Frau von König Johann VI. Von Portugal. Damit wir ein wenig besser die politischen Machtverhältnisse der europäischen Monarchien bzw. Königsherrschaften verstehen, will ich ein wenig in die Geschichte der Königsdynastien hiermit eintauchen. Die spanische Krone wurde vom 16. bis Ende des 17. Jahrhunderts, also von ca. 1500 bis 1700, von der Königsdynastie der Habsburger, einer österreichischen mächtigen Königsfamilie, regiert. Diese Dynastie pflegte nur den männlichen Erben das Recht auf die Krone zu geben. Mit König Karl II., den man auch El Hechizado, den Verhexten, nannte, trat ein Problem auf. Er hatte keine männlichen Erben. Folgedessen kam die spanische Krone in eine Krise, da laut ihrer Dynastievorschriften nur der nächste männliche Verwandte dann die Krone erben konnte. Es gab da zwei Kandidaten, die somit den Posten für sich beanspruchen wollten. Der französische Prinz Philipp von Anjou, Enkelkönig Ludwigs XIV. Aus der mächtigen französischen Herrscherfamilie der Bourbonen, oder der österreichische Erzherzog Karl, der Sohn Kaiser Leopolds I. Philipp von Anjou war der von Karl II. Auserwählte Kandidat. Er war aber nur mütterlicherseits mit König Karl II. Verwandt und war ein Thronerbe der schon erwähnten französischen Königsfamilie der Bourbonen. Damit entfachten sie einen dynastischen Erbfolgekrieg, der rund 13 Jahre andauerte. Am Ende wurde mit einer Landverteilung und der Abgabe der Thronfolge an den Bourbonen-Thronerben Philipp von Anjou im Vertrag von Utrecht das Ganze zur Seite gelegt. Ab dem Moment waren die Bourbonen die Throninhaber Spaniens. Sie führten während dem 18. und 19. Jahrhundert eine Reihe von ökonomischen, politischen, militärischen und administrativen Reformen ein, die dem Spanischen Reich erneut Aufschwung und Glanz brachten. Ferdinand VII., König von Spanien, und seine Schwester Carlota Joaquina gehörten dieser Familie an. Der heutige König Spaniens, König Philipp VI., gehört auch dieser Dynastie an. Zurück zu den Portugiesen und Spaniern im Unabhängigkeitsprozess Paraguays. Die Prinzessin Carlota Joaquina von Portugal zeigte Ansprüche auf die Besitztümer ihres Bruders Ferdinand VII., König von Spanien, und als die Patrioten erfuhren von der Anwesenheit portugiesischer Gesandter in Asunción, die versuchten Vereinbarungen mit dem spanischen Gouverneur und auch mit im Stadtrat von Asunción verankerten Vertretern der spanischen Seite zu treffen. Diese hatten die Provinz unter dem Schutz der Fürsten gestellt. Dr. Manuel Pessoa weist darauf hin, dass der letzte spanische Gouverneur, Don Bernardo de Velasco y Huidobro, gegenüber Leutnant José de Abreu, dem Abgesandten des portugiesischen Generals Diego de Sousa, seine Anerkennung von Doña Carlota Joaquina als legitime Nachfolgerin der Krone und Herrschaft von Spanien zum Ausdruck gebracht hatte. Man stelle sich vor, welche Konstellation der Dinge, wie sie aussehen könnten, wenn die Portugiesen den Landsmännern in ihren Versuchen, Paraguay unabhängig zu machen, reinpfuschten, den Patrioten schon durch die Köpfe gegangen sind. Sie stellten sich ein Riesenreich, welches eine Allianz zwischen Spanien und Portugal und all ihren Riesenkolonien in Amerika, Afrika und Asien praktisch auf der Weltbühne der Machtverhältnisse ohne Vergleich wäre, vor. Doch woher kam diese Neigung des Gouverneurs, der ja ein Spanier war, Carlota Joaquina als legitime Herrscherin anzuerkennen? Als erstes muss man in Betracht ziehen, dass der König von Spanien, Ferdinand VII., zu der Zeit in Gefangenschaft war, was es für Velasco leicht machte, sich zu Carlota Joaquina zu bekennen. Aber es gab noch einen wichtigen Grund, weshalb Velasco, der von den Landsmännern schon längst kein Vertrauen mehr genoss, sich Portugal treu erwies. Dazu lasse ich die Erklärungen Efraín Cardosos zu Wort kommen. Wenn Velasco zögerlich schien, war dies im Stadtrat, dem Cabildo von Asunción, nicht der Fall, der sich für seine Zwecke an die Militärhilfe erinnerte, die Portugal beharrlich als Gegenleistung für die Anerkennung der eventuellen Rechte der ruhelosen und intriganten Prinzessin Carlota Joaquina auf die spanische Krone angeboten hatte. Bereits zu Beginn des Jahres 1811 hatte der spanische Botschafter in Rio de Janeiro Velasco über Diego de Sousa, Generalgouverneur von Rio Grande, Hilfe angeboten. Velasco hatte zugestimmt, Belgranos Rückzug abzufangen, und Cabañas schrieb an Sousa und wies ihn auf die Durchfahrt der Itaivate, um die angeforderte Verstärkung durch den Paraná durchzulotsen. Sousa teilte Velasco dann mit, dass in Übereinstimmung mit Velasco 1000 Männer nach San Borja marschierten, um gegen Buenos Aires zwischen den Flüssen Paraná und Uruguay vorzugehen, obwohl nicht angenommen wurde, dass diese Streitkräfte nach Paraguay gehen würden. Nachdem die Gefahr mit der Kapitulation der Streitkräfte von Buenos Aires in Tacuarú verschwunden war, schrieb Velasco an Sousa und billigte das portugiesisch-paraguayische Bündnis, überließ die Annahme des Plans jedoch dem Ermessen des Vizekönigs Elio. Sousa beauftragte Leutnant José de Abreu mit der Aufgabe, den portugiesischen Schutz für Paraguay zu bekräftigen und mit Velasco und dem Stadtrat Militäroperationen in der Banda Oriental, also Uruguay, zu arrangieren, wo die Lage von Vizekönig Elio nahe an der Verzweiflung grenzte. Abreu kam am 9. Mai 1811 in Asunción an. Er stieß auf den Widerstand von Velasco, der nicht länger glaubte, dass eine portugiesische Zusammenarbeit notwendig sei, Aber der Stadtrat bzw. Cabildo, der entschlossen war, den Krieg gegen Buenos Aires um jeden Preis auch außerhalb der paraguayischen Grenzen zu führen, beschloss nach langen Beratungen hinter verschlossenen Türen und inmitten der nervösen Erwartung der Öffentlichkeit am 13. Mai, die Vorschläge von Sousa anzunehmen, wodurch die Provinz unter die Kontrolle Portugals gestellt wurde, um die Rechte von Ferdinand VII. Und seinen legitimen Nachfolgern, unter denen Prinzessin Carlota Joaquina in erster Linie stillschweigend anerkannt wurde, besser zu verteidigen. So schilderte es Cardoso. Der spanische Gouverneur Velasco befand sich also, wie man in Englisch zu sagen pflegt, zwischen einem Felsen und einer harten Mauer. Abschließend muss ich euch aber noch das Schicksal des aus Brasilien entsandten Leutnant José de Abreu mitteilen. Laut dem schon erwähnten Cardoso folgten folgende Reaktionen der Landsmänner. Asunción kochte vor Empörung, als sich wie ein Blitz die Nachricht verbreitete, dass die spanische Partei beschlossen hatte, die Provinz an Portugal zu übergeben. Seit den tragischen Zeiten der Bandeirantes, der Landpiraten, die durch die portugiesische Krone geschickt wurden, hasste Paraguay Portugal. Die Zerstörung der blühenden Städte Guairá, Iguatemi und Albuquerque bereitete der Provinz große Schmerzen. Die Unentschlossenen stellten sich gegen den Stadtrat, die Spanier fielen in Verruf und konnten nicht mehr reagieren. Velasco erfuhr durch versteckte Informationen von dem subversiven Plan, war jedoch moralisch am Boden zerstört und entschied sich für nichts. Der 14. Mai 1811 verging inmitten großer Unruhen. Es wurde beschlossen, den Aufstand noch in derselben Nacht durchzuführen, um die für den 15. Mai geplante Abreise des portugiesischen Gesandten Abreu zu verhindern. Und so kam es, werte Hörer, dass aufgrund des noch größeren Misstrauens und der Abneigung der Landsmänner den Portugiesen gegenüber der Aufstand um die Freiheit unseres Landes auf die Nacht des 14. bis zum 15. Mai 1811 vorverlegt wurde, da man sonst geplant hatte, dieselbe am 25. Mai desselben Jahres durchzuführen, dem Datum, an dem die Junta de Buenos Aires sich von der spanischen Krone befreite und sich bildete. Am Geburtstag unserer Republik bleibt nur noch ein Wunsch, den jeder Paraguayer empfindet. Wenn er das rot-weiß-blaue Banner wehen sieht und es ein Gefühl der Zugehörigkeit zu etwas Glorreichem in ihm hervorruft. Viva el Paraguay, libre y soberano. Es lebe unser Vaterland Paraguay, frei und souverän.